Der Herr ist auferstanden. Das ist der Siegesruf von uns Christen. Der Herr ist auferstanden. Die Auferstehung von Jesus ist gewissermaßen eine Garantie, dass wir auch auferstehen werden. Es ist eine Garantie für das Leben schlechthin. Wäre Jesus im Grab geblieben, wären wir heute nicht hier. Wir haben einen Gott, der lebt. Und selbst wenn heute, wenn man am Radio hört, was ist das Hauptthema? Das Hauptthema ist die Schokolade, wie sie hergestellt wird. Ich habe nichts gegen Schokolade und auch nichts gegen Schokohasen. Aber das ist doch nicht die Hauptsache von Ostern. Oder da sagt eine Reporterin, was sagt sie? Jesus ist ein cooler Typ, wegen dir haben wir, Jesus, du bist ein cooler Typ, wegen dir haben wir 3 Tage frei. Nein. Da geht es um viel, viel mehr, nicht um 3 Tage frei und um Osterhasen und Ostereier, so schön das alles ist. Hier geht es um den Auferstandenen. Gott, der für unsere Schuld gestorben ist und auferstanden ist und jetzt lebt. Und die Auferstehung ist ein Fundament unseres Glaubens. Ist Jesus nicht wirklich leiblich auferstanden, nicht wirklich aus diesem Grab gekommen? Dann würde ich nicht einmal mehr predigen, nicht 5 Minuten würde ich predigen, denn wäre alles tot. Ist Christus nicht auferstanden, kann man den christlichen Glauben einfach vergessen. Man kann die Bibel vergessen, man kann alles vergessen. Paulus schreibt, Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, also die Garantie, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Das ist die Garantie. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre alles umsonst. Alles, was wir reden, wäre einfach frommes Geplapper. Die Jünger von Jesus erwarteten übrigens nicht, dass er auferstehen wird. Und als er bereits auferstanden war, als sie hörten, dass das Grab leer war, glaubten sie das immer noch nicht. Erst als sie ihn mit eigenen Augen gesehen hatten. Das ist übrigens einer der überzeugendsten Beweise dafür, dass die Jünger den Leichnam von Jesus nicht gestohlen haben. Das war ja ein Gerücht, das man dann in die Welt gesetzt hat. Er wurde gestohlen. Die Jünger wären nicht einmal auf die Idee gekommen, den Leichnam zu stehlen. Wohin wären sie mit ihm überhaupt gegangen? Und was hätten sie mit dem Diebstahl bezwecken wollen? Nein, die kamen nicht auf diese Idee. Und sie haben diese Ereignisse auch nicht erfunden, dass es nachher aufgeschrieben wurde. Mit der Kreuzigung war für sie die Geschichte mit Jesus vorerst abgeschlossen. Die Gegner von Jesus hatten erstaunlicherweise die Wahrscheinlichkeit der Auferstehung von Jesus höher eingeschätzt als die Jünger. Die hatten offenbar besser zugehört, was Jesus predigte als die Jünger. Denn was sagen sie? Sie gehen zu Pilatus nach der Kreuzigung und sagen, Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger, das kann man schon fast nicht lesen, dass die Jesus als Betrüger beschimpfen, als er noch lebte, behauptet hat, nach 3 Tagen werde er auferstehen. Das wussten die noch. Die waren noch gläubiger als die Jünger. Die Jünger konnten also nicht einordnen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten rechneten offenbar mit dieser Möglichkeit. Und dann baten sie, Befehl deshalb bitte, dass das Grab bis zum 3. Tag bewacht wird. Also man bewacht ein Grab, habt ihr schon mal sowas gehört? Sonst könnten seine Jünger kommen, die wären jetzt auf die Idee gekommen, die wären so schlau gewesen, die hätten das gemacht, um alles zu betrügen. Sonst könnten die Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste. Die wussten, von was sie reden. Das war ihnen klar. Sehr erstaunlich, dass sie sich daran erinnerten, dass Jesus gesagt hat, dass er auferstehen wird. Ja, sie wussten, wenn Jesus auferstehen würde, dann wäre das der Beweis, dass er der Messias und der Erlöser ist. Das wussten die aus den Schriften. Und deshalb wäre der zweite Betrug für sie schlimmer gewesen als der erste, weil wenn Jesus auferstanden ist, dann wäre Jesus der Messias. Und dann hätten sie den Messias ans Kreuz gebracht. Was für eine Katastrophe. Aber eben die Jünger kamen nie auf und nimmer auf die Idee, den Leichnam von Jesus zu stehlen. Sie waren einfach traurig und orientierungslos. Sie wussten nicht recht, wie sie diese Hinrichtung einordnen sollten. Und das sehen wir in der Geschichte der beiden Jünger, die nach Emmaus laufen. Und diese Geschichte möchten wir heute Morgen genau miteinander anschauen und ich werde sie uns jetzt lesen. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte sie Jesus. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Unglaublich. Was ist denn geschehen? Fragt Jesus. Sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibe doch bei uns, baten sie ihn. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Und da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch in demselben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, wie die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Die beiden Jünger gehörten nicht zum Kreis der 11 oder 12 Jünger. Sie gehörten aber zu denen, die sich zu Jesus hielten und ihn begleiteten. Mit großem Respekt sprechen sie von Jesus. Er hat sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen. Aber das, was sie in den letzten Tagen erlebten, erschütterte sie zutiefst. Sie waren verwirrt und orientierungslos. Was macht man in solchen Zeiten, wenn man nicht mehr weiß, wohin und was alles geschieht? Man kehrt dorthin zurück, wo man sich auskennt. Man macht dort weiter, wo man abgebrochen hatte. So ging Petrus wieder fischen und die Emmaus-Jünger nach Hause, nach Emmaus. Man versucht dort weiterzumachen, wo man vorher aufgehört hat. Also sie machten sich auf dem Heimweg, um ihr Leben so weiterzuführen, wie sie das taten, bevor sie Jesus begegneten. Gedanklich können sie sich aber von all dem, was da geschah, nicht lösen. Die beiden sprechen über die Eindrücke, über ihre Verwirrung. Es war einfach unfassbar. Alles war so endgültig. Alles hat einen unerwarteten Abschluss gefunden. Ihr Herr ist tot und der Leichnam ist weg. Was war nun mit seinen Worten? Sie hörten ihm so gern zu, wenn er sprach. Er sprach mit besonderer Vollmacht und es berührte sie tief in ihrem Herzen, wenn er etwas sagte. Einmal sprach er zu Maria, als sie über ihren toten Bruder weinte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Was für mächtige Worte! Und jetzt ist er tot. Er selber, der vom Leben sprach, ist hingerichtet worden. Groß waren ihre Erwartungen, die sie an Jesus hatten. Sie dachten, er würde in Jerusalem den Thron besteigen, den Thron Davids, und er würde die Macht der Römer brechen im Land. Wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Und jetzt? Jesus wurde in der aller Öffentlichkeit gedemütigt und hingerichtet. Was ist nun mit seinen eindrücklichen Worten und Taten? Was macht das alles für einen Sinn, wenn er jetzt tot ist? Wie konnte er von ewigem Leben sprechen, wenn er selbst sterben musste? Ist jetzt tatsächlich alles aus? War das nur eine Episode in unserem Leben? Und die komische Sache am Morgen mit den Frauen, die das in Aufregung versetzten. Maria, die wieder das Zeug erzählte, das Grab sei leer, Jesus sei verschwunden. Die Jünger konnten damit gar nichts anfangen. Sie hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Immerhin liefen einige zum Grab, um sich zu vergewissen, ob das stimmt, was diese Frauen erzählten. Und tatsächlich war Jesus nicht mehr im Grab, aber seinen Leichnam fanden sie auch nicht. Und obwohl Petrus und einige Jünger gesehen hatten, dass Jesus offensichtlich nicht mehr im Grab liegt, kamen sie immer noch nicht auf die Idee, dass er auferstanden ist. Denn was hätten sie gemacht, wenn sie jetzt geglaubt hätten, dass Jesus auferstanden ist? Wenn wir jetzt an ein Grab kämen und der drin ist, nicht mehr drin ist und wir sind überzeugt, er ist jetzt auferstanden, was machen wir dann? Was machen wir? Ja, freuen, ja genau, und dann? Dann sucht man ihn. Dann gehe ich ihn doch suchen. Wenn ich annehme, dass Jesus auferstanden ist, dann suche ich doch Jesus. Dann bete ich doch, dass ich ihn finde. Aber dann gehe ich doch nicht fischen oder ich gehe irgendwo nach Hause, sondern dann suche ich ihn doch. Da sieht man, wie die Jünger das gar nicht fassen konnten, was da geschehen war, obwohl sie das leere Grab kannten. Diese Männer waren zutiefst verwirrt und orientierungslos. Sie hatten keine Erklärung für die schrecklichen Ereignisse. Es ergab einfach keinen Sinn. Mit Jesus starb ihre Hoffnung und platzten ihre Träume. Statt an der Seite von Jesus sich über die Erlösung Israels zu freuen, mussten sie sogar um ihr Leben fürchten, denn man konnte noch nicht beurteilen, ob die Hetze gegen Jesus sich auf seine Jünger ausweiten würde. So liefen sie nach Hause. Und wir können diese Männer gut verstehen. Wir können sogar nachempfinden, wie es ihnen zumute gewesen sein muss. Ihre Gedanken und Gefühle sind uns nicht fremd. Wer hoffte nicht schon, Jesus werde in einer schwierigen Lebenssituation eingreifen und es ist nichts geschehen, nicht das, was ich erwartet habe. Wir vertrauten Gott von ganzem Herzen, wir beteten im Wissen, dass Gott nichts unmöglich ist. Wir nahmen seine Versprechen ganz ernst, aber es geschah nichts, nicht das, was ich erwartet habe. Wir oder unsere Freunde wurden nicht geheilt. Ich habe keinen Partner fürs Leben gefunden. Ich wurde bei der Arbeit nicht befördert. Mein Freund, meine Frau oder wer auch immer bekehrten sich nicht. Unsere Erwartungen wurden enttäuscht. Das ist die Erfahrung, die viele von uns mit den Emmaus-Jüngern verbindet. Oft waren wir selbst verwirrt und orientierungslos und waren dabei aufzugeben und zu unseren alten Gewohnheiten zurückzukehren. In eine Welt hinein, die uns überschaubar und berechenbar scheint. In solchen Situationen stehen wir in der Gefahr, uns von Jesus zu lösen. Nein, nicht, dass wir uns von ihm absagen, aber dass wir innerlich eine Distanz gewinnen. Wir setzen uns nicht mehr so stark für das Reich Gottes ein. Wir laufen mit. Unser Glaube an Jesus ist nicht mehr von Hingabe und Leidenschaft geprägt. Jesus ist das nicht egal. Wenn wir in eine solche Situation kommen, er lässt Menschen, die in ihrem Herzen, die ihn von Herzen lieben, nicht einfach in Verwirrung und Orientierungslosigkeit stehen. Die Jünger verloren trotz der Enttäuschung die Achtung vor Jesus nicht. Ihnen war klar, Jesus war ein großer und ganz besonderer Prophet. So etwas hatten sie noch nie gesehen, noch nie jemand so reden gehört. Er hat sich durch sein Wirken und sein Wort von Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen. Wir wissen zwar nicht, wie wir das, was geschah, verstehen sollen, aber Jesus verdient weiterhin den höchsten Respekt vor uns. Und wenn Menschen so an Jesus festhalten, wird er uns nicht ohne Hilfe stehen lassen. Das zeigt doch diese Geschichte mit den Jüngern, die nach Emmaus unterwegs sind. Jesus ließ diese Männer mit ihren unbeantworteten Fragen nicht allein. Er begegnete ihnen, ohne dass sie ihn erkannten. Er lief mit ihnen eine Weile und fragte sie schließlich, worüber redet ihr miteinander? Die beiden blieben stehen, traurig und überrascht, dass da überhaupt noch einer in der Gegend herumläuft, der keine Ahnung hat, was da in Jerusalem geschehen war. Und Jesus bat sie, zu erzählen, was geschehen war. Und sie erzählten alles. Ihre ganze Verwirrung und Ratlosigkeit, ihre Trauer über den Verlust von ihrem Propheten, der so tief in ihre Herzen hineingesprochen hat, der so viel Hoffnung in ihr Leben hineingegeben hat. Übrigens gibt uns Jesus hier ein schönes Beispiel dafür, wie wir Menschen in tiefer Not begegnen können. Es sind drei Schritte, die wir beobachten können. Zunächst schenkt Jesus einfach Aufmerksamkeit. Er läuft einfach mit. Er gibt Aufmerksamkeit mit dem, dass er gegenwärtig ist und diese Männer begleitet. Und ich denke, dass Jesus ein ganzes Stück Zeit einfach neben diesen Jüngern mitgelaufen ist. Und dann spricht er sie an und fragt sie, was sie bewegt. Und dann hört er zu, obwohl er genau weiß, was da alles passiert ist. Aber er hört ihnen zu. Jesus will hören, was sie denn, wie sie das erlebt haben, wie das für sie ist, wo ihre unbeantworteten Fragen sind. Er will hinhören, er will sie verstehen, um nachher auch auf sie einzugehen. Und als drittes, Jesus korrigiert ihre Sichtweise. Er zerstört dadurch ihre fehlgeleiteten Gedanken und entlarvt ihre falschen Erwartungen. Und Jesus beginnt sogar mit einem Tadel. Ihr unverständigen Leute, sagt er. Wenn ich das in einem Seelsorgeseminar sagen würde, wenn dann die Person, die sich beraten lässt von dir, dann einmal alles gesagt hat, dann sag doch mal, wie unverständig sie ist. Wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Das würden wir vermutlich nicht tun. Jesus tut es, aber er macht das ganz richtig natürlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die Generalmethode ist, mit der wir dann jetzt Seelsorge betreiben. Jedes Mal, wenn jemand etwas sagt, sagt, du Unverständiger. Natürlich, so geht das nicht. Aber Jesus hat diese Autorität. Und er wusste auch, was er ihnen zu sagen hat. Er stimmt nicht in ihr Klagen ein und sagt, oh, ihr armen kleinen Jünger, was musstet ihr alles da erleben? Nein, er belehrt sie. Er erklärt ihnen, was passiert. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Habt ihr das schon einmal überlegt? Oder seid ihr nur traurig darüber, dass er nicht mehr da ist? Oder habt ihr überlegt, dass das einen Sinn haben könnte, dass das wichtig gewesen wäre? Natürlich musste er das erleiden. Und Jesus fing an bei Mose und fuhr mit den Propheten fort, also quasi durch das ganze Alte Testament ging er. Das war eine vermutlich der intensivsten Bibelstunden überhaupt, die es je auf dieser Welt gab. Jesus, der die Emmaus-Jünger unterrichtet in dem, was im Alten Testament von ihm geschrieben steht. Da wäre ich sehr gern dabei gewesen, und zwar mit einem Block. Ich habe vermutlich vorhin gesagt, warte, ich muss noch schnell, wo ist die Stelle, was meinst du, welcher Zusammenhang? Das Alte Testament ist voll von Aussagen, die auf Jesus hinweisen. Jesus, der Messias und Erlöser, Voraussagen über den Ort seiner Geburt, über sein Leben, über sein Sterben, über seine Auferstehung. Deshalb sagten ja die Pharisäer, dass er von der Auferstehung gesprochen hat und wenn er aufersteht, der Betrug ja noch größer ist, wenn sie den Leichnam geklaut haben. Warum mussten das die Schriftgelehrten? Weil es in der Schrift steht natürlich. Und Jesus zeigt das den Jüngern auf. Er zeigt ihnen, dass sie enttäuscht sein mussten, weil ihre Erwartungen an Jesus und das Leben mit ihm falsch waren. Sie hatten eine falsche Vorstellung. Sie hatten noch nicht begriffen, um was es geht bei Jesus. Und Jesus korrigiert ihre falschen Vorstellungen. Die beiden begannen zu verstehen. Sie begriffen, was dieser Fremde sagte. Sie sahen jetzt alles, was in den vergangenen 3 Tagen geschah, in einem anderen Licht. Sie begannen zu verstehen, dass die Kreuzigung und das leere Grab sein mussten, weil Gott es so wollte. Sie begannen zu verstehen, dass gerade durch Kreuz und Auferstehung Gott Israel und die Menschen erlösen will. Praktisch alle Verwirrung und Orientierungslosigkeit, oder man könnte auch sagen, die meisten Enttäuschungen, die wir erleben, erleben wir, weil wir falsche Erwartungen haben. Und wenn man etwas Falsches erwartet, wenn ich erwarte, dass eine Kuh Wasser gibt und keine Milch, dann werde ich immer enttäuscht sein, wenn Milch kommt. Falsche Erwartungen sind die Nahrung für große Enttäuschungen. Da kam der Sohn eines Lokomotivführers in die 1. Klasse. Und dann kommt er nach Hause und dann fragt die Mutter, Sohn, wie war's? Dann sagt er, alles Betrug. Da steht an der Tür, 1. Klasse, kommst du rein, musst auf Holzbänke sitzen. Falsche Erwartungen. Falsche Erwartungen machen viele Beziehungen kaputt. Viele Freundschaften und Ehen gehen in die Brüche, weil wir falsche Erwartungen voneinander haben. Wir neigen stark dazu, das zu hören, was wir gerne hören wollen und das zu überhören, was uns nicht passt. So erwarten wir von Gott, dass er dafür sorgt, dass es uns meistens gut geht. Er muss sehen, dass wir ein möglichst schmerzfreies Leben führen. Aber hat uns denn das irgendwo Gott versprochen? Dass unser Leben schmerzfrei ist, ohne Leid? Ja, er hat es uns versprochen in der Herrlichkeit, aber nicht hier. Das heißt nicht, dass Gott heute nicht heilen kann. Und das heißt nicht, dass Gott Schmerzen nicht lindern kann. Aber er hat uns nicht gesagt, dass wir ein Anrecht darauf hätten, dass es in dieser Zeit ein Anrecht gibt dafür. Wir müssen unsere falschen Erwartungen korrigieren. Und das tun wir am besten dadurch, dass wir die Bibel lesen. Denn das hatte eigentlich Jesus getan mit den Jüngern. Was hat er getan? Er hat im Prinzip eine Bibelarbeit mit ihnen gemacht, um ihnen zu zeigen, wie die richtigen Erwartungen sind, was sie wirklich erwarten konnten. Er hat es ihnen aufgrund vom Wort Gottes erklärt. Und das sehen wir ja mit diesem bekannten Wort auch von Timotheus. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf und bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Die Schrift. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Und genau aufgrund dieser Schrift hat Jesus diese Emmausjünger unterwiesen und hat ihre falschen Vorstellungen korrigiert und sie waren wieder in der Lage, ihr Leben weiterzuführen. Und zwar nicht als Enttäuschte, sondern als glückliche Menschen. Eine gesunde Lehre, die auf der Bibel gründet, hilft uns zu einem Leben mit richtigen Erwartungen und wenig Enttäuschungen. Nun, die Jünger waren tief berührt von dem, was ihnen dieser Fremde erklärte. Und als sie nach Emmaus kamen, tat Jesus so, als wolle er vorbeigehen. Das ist das Besondere. Die Besonderheit, die uns bei Gott immer wieder begegnet. Gott drängt sich nie auf, nie. Jesus wäre weitergelaufen. Gott macht eins, er lädt ein und er lässt sich einladen. Aber er drückt nirgends die Türe mit Gewalt auf, nie. Und so will Jesus weiter und die Jünger sagen, bleib doch bei uns. Es ist schon fast Abend und in Israel ist es ja so, wenn es Abend wird, haben wir nicht die Dämmerung, dass man dann irgendwie, jetzt wird es Abend und es ist noch 3-4 Stunden irgendwie hell, sondern in Israel geht das Knall auf Fall. Innerhalb, wenn die Sonne untergegangen ist, ist es dunkel. Das war unser Schicksal, als ich mal nach Israel war, ich wusste das gar nicht. Dann haben wir mit den Fahrrädern sind wir dahin, haben die Fahrräder aus dem Flugzeug bekommen und dann gedacht, ja, jetzt ist ja noch früher Abend und jetzt ist es noch lang hell, da können wir dann gut da nach Tel Aviv reinradeln und so. Wir kommen zum Flughafen raus und stockdunkel. Das geht knall auf Fall. Also, es wird Abend werden, bleib doch bei uns und lauf nicht in die Dunkelheit. Und wenn du wie diese Jünger eine Sehnsucht verspürst, mit Jesus zusammen zu sein, wenn du ihn noch nicht kennst, wenn du seine Nähe erleben möchtest, wenn du das erleben möchtest, was Gott in dein Leben hineinlegen kann, wenn du eine Perspektive für deine Zukunft willst und dein Leben nicht nur mit dem Tod aufhört und mit vielen Fragezeichen, sondern wenn du antworten möchtest, dann gibt es keinen besseren Weg, als sich mit Jesus zusammenzuschließen. Ich habe gestern einen Film gesehen über Augustinus und ein Bischof hat dem Augustinus gesagt, über die Wahrheit, hat gesagt, die Wahrheit findest du nicht, die Wahrheit kommt zu dir. Fand ich ganz interessant. Und dann hat er das noch ausgedeutscht und hat gesagt, die Wahrheit kommt zu dir in Jesus Christus. Du findest die Wahrheit nicht in dir, sondern die Wahrheit kommt zu dir in Jesus Christus. Jesus ist die Wahrheit. Und wenn du diese Sehnsucht hast und denkst, ich möchte mal wirklich mein Leben auf ein gutes Fundament stellen, dann lädt dich Jesus ein. Zum Beispiel in der Offenbarung heißt es, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe, sagt Jesus, und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Ich werde die Türe nicht aufdrücken. Ich werde sie nicht sprengen. Ich klopfe an und wenn du willst, öffne sie mir und ich komme gern zu dir. Mit einem einfachen Gebet kannst du Jesus diese Tür öffnen. Er kommt nur, wenn du die Gemeinschaft mit ihm möchtest. Nun, Jesus ließ sich in das Haus bitten und er saß mit ihnen am Tisch, er nahm das Brot, dankte und brach es. Und in diesem Moment wurden den Jüngern wie die Augen geöffnet. Plötzlich wurde ihnen klar, dieser Fremde ist Jesus. Also das muss unglaublich gewesen sein. Dieser Fremde ist Jesus. Und kaum hatten sie das erkannt, war Jesus weg. Und sie haben ihn nicht mehr gesehen. Und nun kann man natürlich fragen, warum sich Jesus nicht gleich zu erkennen gab. Warum hatte Jesus den Jüngern so lange praktisch im Ungewissen gelassen, wer er selber ist? Warum ist er nicht gekommen und gesagt, das sei doch nicht mehr traurig, seht, ich bin ja da, ich bin auferstanden. Warum hat Gott das so gemacht, dass sie erst zum Schluss verstanden, dass Jesus mit ihnen unterwegs war? Warum denkt ihr? Schockiert, ja. Ja, also schockiert, das ist eine Variante. Was wäre noch eine Variante? Oder anders gefragt, warum denkt ihr, dass das Gott so gemacht hat? Ja, ich würde auch in die Richtung gehen. Nachvollziehen, Zeit hätte Jesus sich gleich offenbart, dann wäre die Freude riesengroß gewesen und sie hätten sich einfach gefreut, dass Jesus jetzt da ist. Aber wenn Jesus wieder weg war, wäre die Gefahr, das kann man nachher sagen, ja, die hat da irgendeine Erscheinung gehabt und so oder ist heiß gewesen oder schlussendlich können sie selber Zweifel darüber bekommen, war das nun wirklich Jesus? Dann hätten sie einfach eine Erfahrung mit Jesus gemacht. Aber Jesus wollte nicht, dass sie eine Erfahrung machen, sondern Jesus wollte, dass sie verstehen, was geschehen ist. Er wollte, dass ihr Glaube auf einem guten Fundament steht, und zwar auf der Offenbarung Gottes. Er wollte, dass sie zuerst begreifen, dass alles so geschehen musste. Warum? Weil es in der Schrift steht. Er wollte ihnen zeigen, dass das, was geschehen ist, Hand und Fuß hat, dass das Gott schon seit Jahrhunderten vorher angekündigt hat und das ist jetzt eingetroffen. Und das müssen sie wissen, weil sie sind die, die das nachher weiter unterrichten werden. Es reicht nicht nur, wenn sie sagen, wir haben den Auferstandenen gesehen, sondern sie können sagen und schon vor 1000 Jahren hat Gott gesagt, dass das so kommen muss. Da könnt ihr es nachlesen. Die Christen in Beröa, wie war das? Was haben die gemacht, dass die Botschaft gehört haben von Jesus? Sie haben in der Schrift nachgeforscht, ob das so ist, was ihnen erzählt wurde. Hätte sich Jesus einfach offenbart, ohne sie zu unterweisen, dann hätten sie einfach eine Erfahrung mit Jesus gemacht. Jetzt haben sie begriffen, um was es geht im Evangelium. Jetzt konnte ihnen Jesus alles erklären. Und am Schluss, wie eine Krönung dieses Ganzen, haben sie Jesus noch erkannt und konnten als Augenzeugen das berichten, was ihnen Jesus und wie sie Jesus unterwiesen hat. Echte Erkenntnis hängt immer mit dem Verständnis von der Schrift ab, mit dem Gehorsam gegenüber dem, was Gott uns offenbart. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. Also das Wort ist ein ganz wichtiges Fundament. Und wenn wir das leben, werden wir immer wieder diese Freude, von dieser Freude durchdringt, die bei diesen Männern bewegenden Ausdruck fand. Sie waren überglücklich. Jesus lebt. Und das haben sie nicht nur gesehen, sondern sie haben jetzt endlich begriffen, warum das passieren musste. Und sie haben verstanden, dass Gott das schon lange vorher gesagt hat, dass das so geschehen wird. Und überglücklich freuen sie sich darüber, dass Jesus lebt. Und ihr Adrenalinspiegel war dermaßen hoch, dass sie sich natürlich nicht schlafen legen konnten, sondern sie gingen raus in die Dunkelheit. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt und die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Sie konnten ihr Glück nicht für sich behalten. Sie berichteten, was sie erlebten, erklärten bestimmt alles, was ihnen Jesus aus dem Alten Testament beigebracht hatte. Das musste eine unglaubliche Freude gewesen sein. Eine Freude, die wir vermutlich im Moment gar nicht nachempfinden können. Und wir werden, denke ich, wenn wir einmal wirklich Jesus begegnen, werden wir eine Freude haben, wo wir dann denken, wie war das jetzt, wenn wir Ostern gefeiert haben? Wie groß war unsere Freude? Wenn wir das gewusst hätten. Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Wir können Jesus immer wieder als unseren auferstandenen und lebendigen Gott erfahren. Wir müssen einzig und allein bereit sein, unsere falschen Erwartungen abzulegen und mit richtigen Erwartungen zu leben. Und nehmen wir uns doch bitte genügend Zeit, in der Bibel zu forschen. Man hat Untersuchungen gemacht, wie Christen am besten wachsen, wie Christen sich am stärksten entwickeln. Wisst ihr, das Ergebnis, was mich am meisten gefreut hat, ist, weil das eigentlich ich theoretisch auch gesagt hätte, aber ich hätte es nicht beweisen können. Das ist eine groß angelegte Studie. Eine der effektivsten Wachstumsmomente ist nicht primär der Gottesdienst und die Predigt, was ihr jetzt heute hört, sondern ist das persönliche Bibelstudium. Das persönliche Bibelstudium. Und zwar nicht, dass ich einfach einen Text lese, dass er gelesen ist, sondern dass ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige. Das ist der stärkste Motor. Natürlich alles andere ist auch wichtig und gehört dazu. Aber das ist einer der stärksten Motoren für Wachstum. Also, weil dann wir auch mit richtigen Erwartungen leben zu lernen. Und Jesus wird uns dabei helfen, so wie er seinen Jüngern geholfen hat. Der Herr, er ist tatsächlich auferstanden. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dass du auch verstanden bist. Deshalb reden wir jetzt mit dir, weil wir wissen, dass du lebst. Wir würden nicht zu jemandem sprechen, der gestorben ist. Nein, du lebst, du bist auch verstanden und du bist Herr über alle Herren und König über allen Königen. Und ich danke dir, dass du auch den Emmaus-Jüngern das aufgezeigt hast, dass das, was geschah, nicht einfach so etwas, ja, es ist einfach mal geschehen, sondern das ist schon lange geplant. Und können wir nachlesen im Alten Testament, das schon lange geschrieben worden ist. Und die meisten von uns, Herr, sind überzeugt, dass du auferstanden bist. Und zwar nicht als eine Idee, sondern du bist aus diesem Grab herausgekommen. Du bist den Jüngern mit deinem neuen Auferstehungskörper begegnet und du bist in den Himmel gefahren zu deinem Vater und bereitest die Wohnungen vor, bis auf den Tag, wo wir diese Auferstehung auch erleben werden. Wir danken dir und beten dich an.